heute wieder am Start bist bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Ich hoffe, du hast einen wunderschönen Start in die Woche. Und ja, bei uns ist es heute was ganz Besonderes, denn bei uns starten heute tatsächlich die Abi-Prüfungen. Und warum ist das was Besonderes? Weil man merkt, okay, die Zeit fliegt und es gibt Veränderungen immer wieder im Leben. Und passend heute habe ich wirklich, ist mir heute ein Bild in die Hand gefallen, ein Foto in die Hand gefallen von vor, ich würde sagen, 16 Jahren. Und auf diesem Foto sind mein Sohn und ich zu sehen. Und wir haben damals in Bonn gelebt und sind oft für 2,50 Euro stundenlang mit dem Boot, mit dem Schiff den Rhein runtergeschippert. Und davon habe ich eine Aufnahme gefunden, wie wir in der Sonne auf diesem Schiff sitzen. Und da ist mir nochmal so bewusst geworden, das war nämlich die Zeit, in der ich studiert habe. Und wie passend, dass mir das Foto heute in die Hände fällt. An dem Tag, an dem er seine Abschlussprüfung schreibt und ein neues Kapitel für ihn beginnt. Und da ist mir nochmal so bewusst geworden, dass das Leben eine ständige Veränderung ist. Und ich spreche jetzt gar nicht von der einen großen Veränderung jetzt, sondern wie viele kleine Veränderungen in jedem Jahr letztendlich liegen und in jedem Monat liegen. Und dass es ständig die Möglichkeit gibt, sich zu verändern, also mitzugehen und die Veränderung zu umarmen. Und damit meine ich vor allem auch, uns zu erlauben, in den Momenten, in denen wir jetzt sind, weil alles, was wir haben, ist immer das Jetzt, wirklich da zu sein, präsent zu sein und uns zu fragen, wie will ich diesen Moment jetzt erfahren und füllen und auch, wo möchte ich, was möchte ich in mein Leben holen? Und ich kam da heute drauf, eben durch das Foto, was ich gefunden habe. Und ich würde gerne was vorlesen, und zwar aus dem Jahr 2006. Es ist Februar, der kälteste Monat des Jahres. Der Himmel ist grau, die Luft kalt und nass. Ich mittendrin, frierend mit meinem Baby auf dem Arm. Keine Wohnung, kein Job, keine Möbel und vor allem kein Plan. Beim Ausatmen steigen kleine Wolken wie Rauchzeichen in die Luft auf. Fast so, als wolle ich Kontakt aufnehmen. Vergeblich. Wir sind allein. Ohne Computer, ohne Smartphone, ohne Partner, ohne Freunde und Familie, ohne Babysitter, ohne Geld und ohne Ortskenntnisse. Von Bonn, dieser für mich völlig fremden Stadt. Wie man in so eine Situation kommt? Wie ich leider, und ich bitte dich um Verständnis, dass ich aus Rücksicht auf andere ins Detail gehe, selbst erfahren musste, schneller als gedacht. Was tun, wenn nichts mehr sicher ist? Was tun, wenn alle Variablen der Verlässlichkeit schlagartig ausradiert scheinen? Wenn jeder Blick auf die Fakten der eigenen Lebensumstände die Zuversicht tiefer sinken lässt, tief hinein in meine ganz persönliche Schublade der Selbstzensur. Die Antwort war zunächst erst einmal wieder sicheren Boden unter den Füßen bekommen. Irgendwie einen Punkt erreichen, von dem aus ich weitergehen konnte. In meiner Situation musste dieser Punkt 4 Wände und ein Dach haben, eine Wohnung. Was sonst so selbstverständlich war, schien mir auf einmal schier unerreichbar. Dabei war die größte Herausforderung für mich damals aber noch nicht einmal materieller Art. Sie bestand darin, die eigene Scham und den eigenen Stolz zu überwinden und nach Hilfe zu fragen. Doch wie macht man sowas? Ich hatte in meiner Lage nicht den Luxus, auf eine Eingebung zu warten. Mein Sohn und ich brauchten dringend ein Dach über dem Kopf. Ich musste nach Hilfe fragen, sofort einen Fremden, den Staat. In meinem Fall wurde der Staat durch eine Sachbearbeiterin des Bonner Sozialamts personifiziert. Sie, Mitte 40, trug einen grauen Hosenanzug. Ihre Blicke sollten wohl seriös und wachsam wirken, doch ich empfand sie als kalt und distanziert. Zuerst sprach die Dame nur in kurzen, ganz einfach strukturierten Sätzen mit mir. Mein Nachname sorgte anscheinend für Vorbehalte gegenüber meinen Deutschkenntnissen. Mir wurde leicht abweisend und sehr deutlich vermittelt, dass ich ab jetzt in Beweis- und Bringschuld sei und besser alles korrekt und richtig machen solle, um die Chance auf irgendeine Hilfe zu haben. Meine schwierige Lage wurde als Formular dokumentiert und abgeheftet. Mein Leben steckte fest zwischen vielen anderen Leben in einer Schublade mit dem Buchstaben D. Mehrere Monate kreuzte ich also fast täglich beim Sozialamt auf und Kästchen in Formularen an. Ich sammelte Infos, stellte Anträge, wartete unzählige weitere Male mit meinem Sohn im Arm, dass meine Wartenummer in roter Schrift auf der Anzeigetafel aufleuchten würde. Und ich wartete nicht allein. Die Aufenthaltsräume waren gefüllt mit Menschen, jeder mit seiner eigenen Geschichte. Einige von ihnen brachten sogar ihre eigenen Klappstühle mit. Von Woche zu Woche wurde es enger in der Wartehalle. Sicherheitspersonal wurde eingestellt, falls der Unmut bei einem von uns durchkommen sollte. Falls jemand versuchen sollte, körperlich aus der Schublade auszubrechen, in der sein Leben feststeckte. Doch nichts passierte. Weder im Wartesaal noch in unseren Akten. Dennoch wurde eine Glaswand am Infoschalter installiert, die der Dame im grauen Hosenanzug nun nicht nur emotionale, sondern auch physische Distanz zu uns verlieh. Weiterhin passierte nichts, 5 Monate lang. Doch in mir drin passierte viel. Ich fühlte mich meinem Ich genüge nicht, immer verbundener. Es gab schließlich auch viele Beweise dafür. Ich konnte nicht alleine für mich und meinen Sohn sorgen, musste nach Hilfe fragen, hatte meine Beziehung mit meinen Wünschen an sie nicht retten können, verdiente zu wenig Geld, war, so empfand ich es, in meinem tiefsten Inneren gescheitert. Mein inneres Gefängnis war so präsent wie seit langem nicht mehr. 5 Monate später, an einem Morgen, der verregnet, aber angenehm warm war, zog ich wieder eine Nummer. Im Sozialamt setzte mich auf einen Metallstuhl und wartete. Als ich dran war, blickte die graue Dame kaum von ihrem Schreibtisch auf. Mit ein paar knappen Worten, die hinter der Glaswand verhallten, drückte sie mir ein Blatt Papier in die Hand. Das Wort bewilligt war das Einzige, das ich in dem Moment erkennen konnte. Jetzt hatte ich es endlich schwarz auf weiß, was ich am liebsten nie gelesen hätte. Ich war so bedürftig, dass ich Hilfe bekam. Unterstützung vom Staat, weil ich sie bitter brauchte. Ich schaute meinen Sohn an, der wieder einmal friedlich in meinem Arm schlief. Nichts ahnend, dass seine Mutter gerade in eine neue Geschublade gesteckt wurde. Alleinerziehend, Hartz-IV-Empfängerin, Anfang 20 mit Migrationshintergrund. Das war er, der Stempel, der mir auf dem Amt verliehen wurde. Ein einschlägiger Datensatz in jeder Sozialstudie. Alles andere nicht relevant, ausgeklammert, um das Ergebnis nicht zu verfälschen. Eine ganz reale Box mit 4 Wänden. Ein klar definierter Raum, in dem ich ab jetzt katalogisiert, eingeordnet und entsprechend behandelt werden sollte. Ich genüge nicht, schien mir nun auch offiziell auf die Stirn geschrieben. Für jeden ersichtlich. Mein neuer Status garantierte mir 470 Euro. Eine bedeutende Info für jeden Vermieter. Denn nach 45 Wohnungsbesichtigung hatte ich immer noch kein Dach über dem Kopf, sondern nur die eine Gewissheit gewonnen. Niemand vermietet an jemanden wie mich. Kein Arbeitsvertrag, keine Lohnbescheinigung, keine Absicherung. Selbst eine Wohnung in der Größe eines Schuhkartons, deren Decke einer Tropfsteinhöhle glich, erschien dem Vermieter ein für mich nicht leistbarer Luxus. Doch jetzt war ich 470 Euro sicher und so kam einige Wochen später dann endlich die Zusage für eine Wohnung. 36 Quadratmeter fester Boden unter den Füßen. Seltsam, wenn ich heute an die kleine Wohnung mit Kochnische und Kinderzimmer denke, steigt in mir immer noch das Gefühl von zu Hause auf. Und ich erinnere mich noch gut an meine ersten Nächte im neuen Zuhause. Ich saß im klitzekleinen Wohnzimmer, das mit Hilfe einer dünnen Matratze auch als mein Schlafzimmer diente, und fasste einen Entschluss. Dem Datensatz Hartz IV alleinerziehend, Unterstützung beziehend, der mir zwar geholfen hatte und mich doch so abstempelte, dem wollte ich so schnell wie möglich entfliehen. Ich bewarb mich an der Uni für den Masterstudiengang. Anders als beim Amt musste ich nicht warten. Es gab keine Trennwände, kein Sicherheitspersonal, nur einen freundlich formulierten offiziellen Brief. Ich wurde angenommen und bekam ein Stipendium. Diese Nachricht war wie ein tiefes Einatmen, wie ein Gefühl des Ausdehnens, Wachwerdens, Lichtsehens. Ein Ziel vor Augen. Das Blut rauschte in meinen Adern. Ich war bereit, die Luft anzuhalten, um mich ganz zu spüren. Doch das Gefühl des immer lauter pochenden Herzens stoppte abrupt, als die Realität mich zurück auf den Boden der Tatsachen holte. Mein Status als Hartz-IV-Empfängerin erlaubte mir kein Stipendium. Nicht möglich. Entweder eine Wohnung oder die Chance auf eine bessere Zukunft. Entweder oder. Was für eine unmögliche Entscheidung. Ich genüge nicht für beides. Ich genüge nicht für diese Chance. Ich begann flacher zu atmen, holte dann aber noch einmal tief Luft und entschied mich für die dritte Variante. Ich verschwieg meiner Sachbearbeiterin, dass ich ab jetzt alle 8 Wochen nach Wien fliegen würde, um dort zu studieren. Ich tat es einfach. Und ich atmete tief und voller Leben ein und aus. Das Geld für die Unterkunft im Studentenwohnheim und für die Flüge lieh ich mir. Auch nach dieser Hilfe zu fragen, fiel mir schwer. Doch ich hielt die Luft an und lernte, den Druck zu überstehen. Dann atmete ich wieder aus und schaute nach rechts. Mein kleiner Sohn, der immer mitreiste, war neben mir und hielt meine Hand. Er griff fast so fest zu, wie ich es tat, um meine Chance festzuhalten. Ein Mensch atmet im Schnitt 20.000 Mal am Tag ein und aus. Ich hatte meinen Abschluss nach 11 Millionen Atemzügen in der Tasche. Was vorher Monate Wartezeit gekostet hatte, ließ sich jetzt mit nur einem einzigen Telefonat rückgängig machen. Ich meldete mich bei der grauen Dame offiziell ab. Den Zettel mit der Aufschrift Alleinerziehender Hartz-IV-Empfängerin Anfang 20 mit Migrationshintergrund ließ ich im Sozialamt Bonn zurück. Mein inneres Gefängnis mit dem Türschild »Ich genüge nicht« nahm ich allerdings erstaunlicherweise wieder mit. Wie konnte das sein? Gerade hatte ich zum erneuten Mal in meinem Leben etwas geschafft, was mir nur ein paar Monate zuvor unerreichbar schien. Ich hatte ein abgeschlossenes Studium, was mich exakt für den Bereich qualifizierte, in dem ich mich fortan bewegen wollte. Ich hatte eine Perspektive für meinen Sohn und mich geschaffen. Ich konnte zurückblicken auf die letzten 2 Jahre, die letzten Abermillionen Atemzüge, mit denen ich mich Schritt für Schritt, Luftzug für Luftzug, aus der Krise in die Chance bewegt hatte. Und trotzdem war es da, mein Ich genüge nicht. Ich genüge nicht für was? Warum? Was musste ich noch tun, noch besser machen, noch zielstrebiger erreichen, um endlich mich genug zu fühlen? Heute weiß ich, dass es gar keiner existenziellen Krise, keines offensichtlichen Scheiterns wie in jenem Jahr 2006 bedurfte, um mich nicht ausreichend zu fühlen. Ich brauchte keine Akte im Sozialamt Bonn für mein Ich genüge nicht. Unser Gefühl des Nichtgenugseins hat nämlich mit den Eckdaten unseres Erwachsenenlebens herzlich wenig zu tun. Wir lernen dieses Gefühl früher, als wir denken. Es entsteht nicht durch verpasste Jobchancen, schlechte Schulnoten oder in dem Moment, in dem unsere Jugendliebe mit uns Schluss macht. Der Glaubenssatz, ich genüge nicht, entsteht bereits viel früher, und zwar in den ersten Jahren unserer Kindheit. Wir alle tragen ihn in uns auf die ein oder andere Art, und er beeinflusst uns bis heute. Ich genüge nicht. Diese 3 Worte waren also bereits lange vor 2006 und auch noch viele Jahre danach mein ständiger Wegbegleiter. Wie ein böser Zauberspruch. Und wären diese Worte nicht so zerstörerisch, so könnte ich sie fast als meine besten und langjährigsten Freunde bezeichnen, so selten wie sie mir von der Seite wichen, so schmerzhaft vertraut wie sie waren, egal an welchem Punkt in meinem Leben ich mich gerade befand. Als Kind im Haus meiner Großeltern, in der Schule, nach meinem abgeschlossenen Studium, in einer neuen Partnerschaft, als Deutschlands erste weibliche Plattenfirmenchefin mit Kind und auch weit darüber hinaus, als ich mich selbstständig machte und ein erfolgreiches Unternehmen führte in einem Job, der mich erfüllt bis heute, ja, in dem, was ich tue, als Meditationstrainerin und als Coachin. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ich genüge nicht, ist nicht etwas, was mit einem Fingerschnipsen vorbeigeht. Immer wieder kommen wir im Leben in Situationen, in denen diese Worte laut werden können. Für all das, was wir angeblich nicht sind, nicht erfolgreich genug, egal wie viele Erfolge wir schon gefeiert haben und egal wie sehr wir uns entwickelt haben, nicht glücklich genug, nicht rücksichtsvoll genug, nicht stark genug, nicht fehlerfrei genug, nicht locker genug, nicht Mutter genug, nicht Frau genug, nicht ambitioniert genug, nicht empathisch genug, nicht vertrauend genug, nicht schön genug, nicht cool genug, nicht entspannt genug, nicht klug genug, nicht liebevoll genug, einfach nicht genug. Nicht genug in so vielen Momenten unseres Lebens. Und genau darum geht es. Uns das bewusst zu machen, das nicht wegzudrücken, nicht das nicht genug sich einschleichen zu lassen in unser Leben und ja, sich wie so ein Schimmelpilz über alles in unserem Leben legen lassen. Ja, denn ja, wir lernen auf ganz paradoxe Weise uns mit unserem nicht genug zu arrangieren. Wir lernen es vor anderen zu verstecken. Wir lernen es auch vor uns selbst zu verstecken. Und trotzdem, weil wir es eben verstecken, nicht trotzdem, sondern weil wir es verstecken, steuert es uns. Ja, wir können dann funktionieren, wir können auch irgendwie lachen und uns auch durchbeißen, aber wir sind dann nie wirklich bei uns und nie in unserer Kraft. Und so wie das eben mit Dingen ist, die man wegdrückt, ja, die werden zu Untermietern, die immer präsent sind und sich immer wieder zu Wort melden. Und zwar dann, wenn wir sie am wenigsten gebrauchen können. Sie reden dazwischen, wenn wir von unseren Sehnsüchten und Wünschen erzählen. Sie bringen alles durcheinander, wenn wir gerade aufgeräumt haben. Und sie essen unsere geistige Nahrung und so werden sie immer größer und größer und nehmen immer mehr Raum ein. Ich genüge nicht, wird dann größer als jeder noch so schöne Moment. Ja, und sogar größer als unsere eigenen Träume. Und ich habe das oft in meinem Leben gespürt. Zum Beispiel, als ich 2015 absolut finanziell unabhängig war, Traumjob hatte und gesagt habe, ich möchte mal ein Jahr Pause machen. Ein Jahr. Oder nicht mal ein Jahr, es waren 3 Monate. Und wir haben unseren Sohn, ich habe meinen Sohn befreit bekommen vom Schulunterricht und alles war perfekt, so dieser große Traum Weltreise, ja? Was auch vor Jahren undenkbar für mich gewesen wäre. Und alles war perfekt, aber eben nur eigentlich perfekt, denn die Erfüllung meines großen Traums, der Reise, hätte ich mir auch erstmal anders vorgestellt. Ganz anders. Denn obwohl ich dann an den schönsten Orten der Welt war und einen frisch gepressten Saft auf einem Balkon trank und über weite, saftige, grüne Reisfelder blickte, war da am Anfang wenig Euphorie, wenig Staunen und kein unbeschwertes Lachen. Im Gegenteil, All meine Gedanken schienen sich um meine Ängste zu drehen. Hatte ich die richtige Entscheidung getroffen? Darf ich überhaupt so eine Pause machen? Was, wenn alles ganz anders kommt und ich merken würde, dass ich mich falsch entschieden hatte? Was, wenn ich mich selbst falsch eingeschätzt hatte und eigentlich gar nicht frei genug war, um überhaupt hier zu sitzen? Was, wenn alles schief geht? Ja. Und ich war kurz davor, mein Handy rauszuholen und wieder direkt weiterzuarbeiten. Und da helfen mir auch keine Traumkulisse. Ja, ich habe mich schlecht gefühlt, weil ich habe die Angst wieder gespürt, das nicht genug. Ich war verzweifelt. Wie konnte das sein? Ich war doch freier als jemals zuvor. Freier als jemals zuvor. Und trotzdem habe ich da diese sorgenerfüllte Enge gespürt, die auf meinem Brustkorb drückte. Was war da los? Ganz einfach. Es waren die Mauern meines Ich-Genüge-Nicht, hinter denen ich saß. Und der funkelnde pazifische Ozean, der war nur einen Steinwurf entfernt. Doch ich konnte nicht über das Grau meines inneren Ich-Genüge-Nicht-Gefängnisses hinaus schauen. Aber ich habe es gelernt. Ich habe es gelernt. Ich habe gelernt, dass Freiheit unser Ziel ist, unser Wunsch, unsere Sehnsucht. Solange wir aber hinter den Mauern unseres Ich-Genüge-Nichts sitzen, können wir nicht wirklich frei sein. Solange bleibt jede Freiheit im Außen eine Hülle. Und die kann auch mal schön sein oder unterhaltsam, aber es bleibt eben eine Hülle. Und wir erlauben uns ganz viele Möglichkeiten auch erst überhaupt nicht zu ergreifen, geschweige denn sie wirklich auch, ja, wahrzunehmen im Sinne von, hey, das fühlt sich gut an für mich. Spürst du, was ich meine? Denn letztendlich haben ich und du wahrscheinlich auch das große Privileg, hier auf einem gewissen Fleck, einen gewissen Fleck dieser Erdkugel zu leben, an dem wir viele Freiheiten ganz selbstverständlich genießen dürfen und wir uns wirklich auch frei entfalten können. Können uns frei entfalten. Frei von Gewalt oder Staat. Ja, wir sind in vielem frei, auch finanziell. Wir sind abgesichert in vielem. Und trotz all dieser äußeren Freiheit fühlen wir uns nicht wirklich frei. Wir fühlen uns unsicher. Wir haben Angst, nicht sicher zu sein. Und Menschen, die scheinbar alles haben, die sich sogar ihre Träume erfüllen können, fühlen sich trotzdem leer und gehetzt und erfüllen sich dann ihre Träume deswegen doch nicht. Weil eben eine Komponente fehlt. Die Komponente, sich selbst die Erlaubnis zu geben. Die Komponente, nicht aus dem Überlebensmodus rauszuhandeln. Aber wir können das. Es gibt den Weg raus aus diesem, ich nenne es mal, inneres Gefängnis. Wir können unsere Ängste und Selbstzweifel und unsere Muster, die uns klein halten, in Kraft und Würde umwandeln. Das können wir. Und das geschieht auf zwei Arten. Schritt Nummer eins ist erstmal zu erkennen, was hält uns zurück? Wie sind unsere Selbstzweifel und Ängste überhaupt entstanden und wodurch können wir sie ersetzen? Und da gibt es sehr, sehr gute Methoden für. Und Schritt zwei ist dann, die bisherigen Konditionierungen zu verlassen, ja, und wirklich ins Handeln zu kommen, loszugehen. Immer wieder mit der Veränderung, die wir uns wünschen, mitzugehen. Aus einer positiven Haltung heraus und nicht aus einem inneren Druck heraus. Also nicht aus diesem Survival-Modus, nicht aus dem Modus von, oh, oh, da passiert mir was Schlimmes oder da warten Bedrohungen auf mich und deswegen eben gar nicht zu gehen oder uns zu ducken und zu verstecken, aber auch eben nicht uns immer da durchzukämpfen, sondern da zu sein und wirklich mitzufließen mit den Veränderungen, mit den Changes, die wir machen möchten. Und da ist es ganz wichtig, eben ins Handeln zu kommen, um diese bisherigen Konditionierungen zu verlassen. Denn ich bin mir sicher, du bist auch schon eine ganze Weile, ja, auf deinem Weg der Persönlichkeitsentfaltung, weil sonst würdest du den Podcast ja nicht hören. Und vieles haben wir verstanden schon, ja, aber alleine nur verstehen reicht nicht. Verstehen ist wahnsinnig wichtig, weil wir müssen erstmal Dinge verstehen, um es dann anders machen zu können. Aber dann müssen wir auch neue Möglichkeiten sehen und sie dann ergreifen und ins Handeln kommen. Etwas zu verstehen, ohne es umzusetzen, macht es fast wertlos, weil dann können wir es nicht erfahren wirklich. Und ich habe eine Methode entwickelt, mit Hilfe derer das für mich immer wieder gelingt und auch meinen Klientinnen immer wieder gelingt. Und diese Methode basiert auf der Dualität von eben Theorie und Praxis, aus dem Zusammenspiel von kognitivem Verstehen und dem Anwenden dieses Wissen, um dann eben neue Erfahrungen zu machen und in die Veränderung zu gehen. Und zu dieser Methode lade ich dich ein, am 9.5. abends, 19.30 Uhr, in dem Workshop The Change. Ganz konkret sieht das folgendermaßen aus. Schritt 1, wir werden gemeinsam dem Ursprung des Nichthandelns auf die Schliche kommen und du wirst verstehen, welche inneren Überzeugungen und Muster dich immer wieder ausbremsen. Schritt Nummer 2, sehen. Du wirst erkennen, wie viele Möglichkeiten du in Wahrheit hast und wie groß dein Handlungsspielraum in Wirklichkeit ist. Und Schritt Nummer 3, dann ist es an der Zeit, alte Muster des Nichthandelns zu brechen. Und hierfür wirst du bereits in dem Workshop in deine Veränderung gehen und ins Handeln kommen. Und diese neue Erfahrung wird dich und deine Zukunft verändern, denn du hast dann schon einen neuen Weg eingeschlagen. In dem Workshop werden wir gemeinsam deine innere Landkarte erkunden. Wo stehst du? Wo willst du hin? Und was ist der schnellste Weg dorthin? Und dadurch, ja, wirst du aufhören oder wir aufhören, die Welt durch so ein kleines Schlüsselloch zu betrachten, sondern das Tor zu öffnen zur Welt und hindurchgehen und eben diese Veränderung machen. Denn Wege entstehen, indem wir sie gehen. Wege entstehen, indem wir sie gehen. Genau das werden wir bei The Change machen. Und das ist die Methode, mit der ich alle Veränderungen in meinem Leben auch heute immer wieder angehe und nicht nur angehe und umsetze, sondern auch auf eine Art und Weise umsetze, die mir dienlich ist. Ja? Auch jetzt noch in meinem Job und in meinem Unternehmertum, in meinem Unternehmen mit Angestellten, mit immer wieder neuen Projekten, die ich entwickle, mit Büchern, die ich schreibe, mit den Ausbildungen, die ich anbiete, mit allem, was ich in die Welt bringe, hilft mir diese Methode. Die Methode, die begonnen hat, damals 2006, als ich noch in einer ganz anderen Situation war. Immer wieder kann ich die auf mein Leben applizieren und immer wieder bringt sie mich an einen neuen Punkt in meinem Leben, auf einen neuen Weg, mein Leben wirklich zu leben. Und ich möchte The Change, so heißt der Workshop, wirklich für jede und für jeden möglich machen. Und deswegen kostet der auch nur 49 Euro. Er ist live. Das heißt, es gibt auch die Möglichkeit für Austausch. Das ist 2,5 Stunden. Wenn du nicht 2,5 Stunden Zeit hast, musst du auch nicht 2,5 Stunden dabei sein. Wir werden die Methoden anwenden, aber danach, und das ist, glaube ich, auch noch ganz, ganz wertvoll, gibt es eben auch den Raum, Fragen zu stellen auf deine persönliche Situation. Das ist eine ganz einmalige Sache, die ich anbiete, weil ich das Gefühl habe, dass gerade so eine Zeit ist, in der viele von uns diesen Drang nach Veränderung, egal in welchem Lebensbereich, spüren. Und ja, das ist wirklich eine einmalige Möglichkeit meinerseits, und die ich in euren Dienst stellen möchte. Und ich glaube, das gab es bei mir auch noch nie vorher. Deswegen würde ich mich freuen, am 9.05.19:30 Uhr. Das Ganze ist live online. Natürlich gibt es hinterher auch eine Aufzeichnung, falls du nicht live dabei sein kannst. Und ja, du kannst die Zukunft nicht voraussehen, aber du kannst sie möglich machen. Und das ist meine Einladung an dich genau dazu. Anmelden kannst du dich unter www.sarahdesai.de/the-change. Ich packe dir den Link auch noch in die Shownotes und ich freue mich auf dich sehr, auf den gemeinsamen Abend. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tagabend, wo auch immer du gerade bist.